Ein Wort der Heiligen Schrift aus dem Propheten Jeremia im ersten Kapitel von Vers 4 bis Vers 10. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predige alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Soweit Gottes Wort. Es handelt sich um eine Berufungsgeschichte, eine von vielen in der Heiligen Schrift und auch einmalig, so nicht wiederkommend, weil jeder Mensch einmalig ist, jede Berufungsgeschichte einmalig ist, weil Gott sehr individuell mit jedem Einzelnen von uns umgeht. Gott in seiner Größe, in seiner Gnade liebt die Vielfalt. Es ist immer jeweils ein neues Original seines Handelns, nie eine Kopie. Kopie, das kommt eher so bei uns vor. Wir machen manches nach, aber das ist nicht gut. Kopieren in geistlichen Dingen schon gar nicht, weil das nicht dem Willen Gottes entspricht. Da muss man immer dran denken, wer nachäfft, der hat es am Ende mit dem großen Affen Gottes zu tun, das ist der Teufel. Der äfft immer nach. Die Berufung des Jeremia ist eine andere Berufung als die Berufung des Jesaja. Und die Berufung Abrahams ist eine andere Berufung als die Berufung Moses. Und die Berufung des Petrus ist eine andere als die Berufung des Paulus. Das sind jeweils ganz eigene Geschichten. Und jede Berufung hat etwas Unverwechselbares. Sie ergeht an einmalige Menschen mit einer einmaligen Lebensgeschichte und einem einmaligen Auftrag Gottes. Und das ist nicht uninteressant. Alles in unserem Leben ist auf die Berufung Gottes abgestimmt. Alles. Gott weiß um meine Stärken, er weiß um meine Schwächen, er kennt meine familiäre Umgebung, er kennt meinen Arbeitsplatz, er kennt den geistlichen Zustand meiner Gemeinde, auch meines Volkes. Der kennt meine glücklichen und meine schwierigen Lebensumstände. Der weiß um meinen gesundheitlichen Zustand. Der kennt auch meine tiefsten Verletzungen. Das weiß Gott alles. Und alle diese Dinge, alle diese Koordinaten spielen bei einer Berufung eine Rolle. Die nimmt Gott alle mit rein. Alle Dinge, die mein Leben ausmachen, sind die Grundkoordinaten der Instdienstnahme Gottes. Und indem Gott mich in Dienst nimmt, wird auch dort immer alles zum Besten. Bei aller Individualität gibt es ja verschiedene Berufungsgeschichten, aber in den Berufungsgeschichten gibt es auch Elemente, die sind im Grunde genommen bei allen Berufungen gleich oder ähnlich oder wiederkehrend oder typisch. Gott ist eben nicht nur ein Gott der Vielfalt, sondern auch der Einheit. Er ist der Dreifaltige und er ist der Dreieinige. Und dieses Wesen auch des Dreieinigen Gottes drückt sich auch in Berufungsgeschichten aus. Auch das kommt zum Ausdruck. Und bei diesem Bibeltext will ich jetzt einmal nachgehen, 5 Punkten, die für jede Berufung typisch sind. Also 5 Beobachtungen. Die erste: Jede Berufung hat einen vorgeburtlichen Ausgangspunkt. Das heißt, unsere göttliche Bestimmung findet schon im Mutterleibe statt. Ja, sogar davor schon. Hören wir nochmal bei Jeremia, Vers 5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten. Das ist eine tolle Geschichte. Wir denken mal weiter in der Heiligen Schrift, zum Beispiel an Isaak. Bevor er gezeugt wurde, sagt Gott zu Abraham, er soll dein Erbe sein. 1. Mose 15,4. Meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak. 1. Mose 17,21. Da war an seine Geburt noch gar nicht zu denken. Wir denken an Jakob und Esau. Während der Schwangerschaft sprach der Herr zu Rebekka: Zwei Völker sind in deinem Leibe und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 1. Mose 25,23. Oder wir denken an Jesaja. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Jesaja 49,1. Wir können auch ins Neue Testament gehen. Da denken wir an Johannes den Täufer und von ihm heißt es noch vor seiner Zeugung durch Engelmund, er wird von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und er wird vom Volk Israel viele zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird zurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Lukas 1, Vers 15 folgende. Und noch ein Beispiel, damit es klar wird, das ist dicke in der Heiligen Schrift enthalten. Auch bei Paulus heißt es, Gott hat mich von Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen. Galater 1, Vers 15. Das Ding ist stark. Das heißt, Berufungen bzw. Bestimmungen, göttliche Bestimmungen, finden schon im Mutterleibe, ja sogar schon vorher statt. Psalm 139, 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Das Wort bereiten, dasselbe Wort steht hier auch bei Jeremia. Gott spricht, ich erkannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Das ist dasselbe Wort. Und bereiten im Hebräischen bedeutet das nicht nur schaffen, dass er im Mutterleib den Mensch bildet und schafft, sondern auch, dass er ihn vorherbestimmt. Dass er dieses Leben, was er schafft, mit einem Sinn erfüllt. Das Schaffen Gottes hat immer ein Ziel. Zuerst steht unsere Bestimmung und dann werden wir geschaffen. Leute, und das gilt für jeden von uns, die wir hier sitzen. Jeder hat von Gott her seinen Platz, seine Bestimmung, seinen einmaligen Platz. Und den zu erkennen, den einzunehmen, das ist außerordentlich wichtig, das hat existenzielle Bedeutung, das ist so wichtig, dass unser Leben dran hängt. Und wenn wir diesen Platz nicht einnehmen, der von Gott bestimmt ist, wir werden immer unzufrieden in der Welt umherirren. Alle Führungen Gottes in unserem Leben laufen im Grunde genommen darauf hinaus, dass wir diesen von ihm her bestimmten Platz einnehmen. Da gehört auch das Unverständliche dazu. Da gehört auch das Leidvolle dazu. Überhaupt das Handeln Gottes in unserem Leben gehört dazu, damit wir diesen Platz einnehmen und an diesem Platz ihm dienen. Und was dann immer in unserem Leben auch dann wirklich ihm hingegeben wird und mit ihm in Zusammenhang gebracht wird, das wird uns nie schaden, sondern das wird uns immer zu unserer eigentlichen Berufung verhelfen. Da wird jedes Minus in unserem Leben zu einem Plus. Es wird von Gott in Dienst genommen. Und da kann jedes Gefäß unter uns demoliert sein, da kann vieles kaputt sein und der Herr nimmt es und gebraucht es und macht es wertvoll und kostbar durch seine Berufung und durch seine Gnade. Im Psalm 139, Vers 12, dem Psalm, den ich eben zitiert hatte, da heißt es sehr interessant: Finsternis ist nicht finster bei dir. Was wir finster empfinden, sagen, das ist schrecklich, ist nicht finster bei dir, die muss zu ihm hinkommen. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie Licht. Das findet bei Gott statt. Zweite Beobachtung. Es gibt dann natürlich einen Zeitpunkt, da redet Gott mit uns direkt. Und des Herrn Wort geschah zu mir, heißt es bei Jeremia. Das ist nun ein Element, das treffen wir auch in jeder Berufungsgeschichte an, da redet Gott. Es gibt nicht eine Berufung ohne sein ganz persönliches Wort. Und er redet zu mir, nicht allgemein, sondern zu mir. In mein Herz. Und zu mir steht in der Berufungsgeschichte des Jeremia, wenn man noch ein paar Verse dazu nimmt, die ja mit dazugehören, 7-mal, was ich vorgelesen habe, 4-mal, zu mir. Berufungen sind ganz persönlich, das ist das Reden Gottes ganz persönlich zu mir. Und das ist so entscheidend. Und wenn Gott redet zu mir, Leute, das vergisst man nicht. Das geht tief. In der Regel ist das ganz wenig, was Gott sagt. Der erzählt uns keine Romane. Es kann manchmal ein Wort sein. Oder einfach eine Berührung. Und wir werden das nie vergessen. Das geht ganz tief. Da hängt unser ganzes Leben dran. Zeitpunkt der Berufung bestimmt allein Gott. Darauf hat der Mensch keinen Einfluss. Und meist kommen Berufungen an Stellen, wo man es nicht denkt. Die kommen meistens unvorhergesehen, oft an unmöglichen Stellen, vielfach mitten im Alltag. Petrus empfängt das entscheidende Wort beim Fischen, das war sein Beruf. Matthäus beim Zolleintreiben. Bei Paulus, da spielt sich alles vor den Toren Damaskus ab, in brütender Mittagshitze, verbunden mit einem Sturz vom Pferd. Dann wird er plötzlich noch blind. Unmöglich. Und sogar noch auf der Mission, Christen zu verfolgen. Erreicht ihn Gott und redet ganz persönlich zu ihm. Und das geht so direkt. Es wirft ihn nieder. Also das Wort des Herrn kommt nicht dort, wo wir es gerne hätten, sondern es geschieht zu einem Zeitpunkt, den Gott für geeignet hält. Und wenn Gott redet, und nochmal, nicht viel, dann ist dieses Reden Gottes wie ein Schöpfungswort. Was er sagt, geschieht auch. Da wird etwas neu, das eine völlig neue Situation und nicht nur meine Lebensgeschichte, die Vergangenheit, ob die verkorkst ist oder nicht, spielt alles keine Rolle, sondern auch meine Gegenwart jetzt und auch die Zukunft, das steht auf einmal in einem völlig anderen Licht, das steht im Licht Gottes. Er legt seine Hand auf mein Leben und will mich in seinen Dienst nehmen. Es ist eine Berufung. Noch einmal, das Reden Gottes ist knapp, geht tief ins Herz, hat eine weitreichende Bedeutung und für alles Weitere eine tragende Kraft. Es ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist. Hebräer 3, Vers 12. Das tut das Wort Gottes. Das Wort Gottes in Berufungsgeschichten ergeht in der Regel im Verborgenen, im stillen Kämmerlein und hat große Auswirkungen in der Öffentlichkeit. Wir denken an Männer wie Augustin, Bernhard von Clairvaux, Martin Luther, August Hermann Franke, Zinzendorf, Johann Christoph Blumhardt, Bodelschwing, Dietrich Bonhoeffer, Billy Graham. Wenn man in den Lebensgeschichten nachliest, das Entscheidende, für ihr Leben wichtige Reden Gottes, geschah im Verborgenen und hatte unerhörte Auswirkungen, was das weitere Leben betraf. Bei Jeremia sagt Gott, ich habe dich bestellt zum Propheten für die Völker. Man muss sich diese Dimension mal ausdenken. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche. Das ist eine Berufung von universaler Ausrichtung, die ist einmalig im Alten Testament, die gibt es nur bei Jeremia. Und dann gesteigert noch diese Berufung 6 Verben, dass du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und verderben, bauen und pflanzen. Gericht und Gnade, beides hat er auszurichten. Und man beachte für Berufungen, muss man das wirklich auch schnallen, es steht hier das Wörtchen heute, ich habe dich heute bestellt zum Propheten. Berufungen dulden keinen Aufschub. Dort lange Diskussionen, das geht nicht. Sondern heute. Bei Gott ist immer beides beieinander. Die persönliche Zuwendung in dem kleinen Raum, wo sein Wort ergeht, und dann das, wozu ich bestimmt bin, dass es hineingestellt wird in die Heilsgeschichte Gottes, in die große Heilsgeschichte Gottes, dort hat es einen Platz. Und ich muss sagen, jede Berufung, auch die kleinste Berufung, das unscheinbarste Geschehen, hat immer zu tun mit dem großen Heilswerk Gottes, in dem wir stehen, in das Gott uns hineinnehmen und hineinbinden will. Und was die Leute denken und wie die uns einschätzen, ob die uns verachten oder schmähen oder ob die uns Redeverbot geben oder ob die uns ins Gefängnis legen, wie bei Jeremia. Ich erzähle ja, dass die Berufung des Jeremia, genau das hat ja immer stattgefunden, das gar nicht entscheiden. Es kommt immer das durch, was von Gott her gewollt und gemeint ist, wozu ich bestimmt bin. Ob das den Leuten gefällt, ob das sie aufregt, ist völlig egal. Er nimmt mich in Dienst. Und es ist ganz komisch, auch bei den Leuten, die so geschmäht sind wie Jeremia. Der König Zedekia weiß in der Stunde der Gefahr genau, wen er um Rat fragt. Nämlich den Jeremia, den er hat den Brunnen werfen lassen. Er weiß ganz genau, in der Stunde der Gefahr wissen viele, die über uns nur den Kopf schütteln, die mit Fingern auf uns zeigen und die von uns dummes Zeug erzählen, in der Stunde der Not und Gefahr, da kommt ihr und holen die sich Rat. Da wissen die genau, wo für sie ein Halt ist. Auch Nebukadnezar, der dann Jerusalem eingenommen hat, der wusste ganz genau, welchen Gefangenen er freilässt, nämlich Jeremia. Bis zu dem ist das hingekommen. Der wusste genau, den lässt du frei. Drittens. Berufungen Gottes lösen in der Regel keine Begeisterung aus. Im Gegenteil, da regt sich der Widerstand. So auch bei Jeremia. Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Das deutsche Ach ist viel zu schwach. Das ist eine ganz klare, abweisende Haltung, die er zum Ausdruck bringt, wie es im Hebräischen steht. Dieses Wort hat mehr die Bedeutung, wehe, wehe, das geschieht mir bloß nicht. Da macht sich Angst breit und er fühlt sich der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Also, ach, das ist Abwehrhaltung, bloß nicht. Und dann gibt es natürlich Argumente, die Unfähigkeit, die er nun darstellt zu solchem Dienst, da gibt es gar keine äußeren Voraussetzungen, ich bin zu jung, ich kann nicht predigen. Ja, ihr Lieben, Gott erwählt mit Vorliebe Leute, die es scheinbar nicht bringen. Die sind wenigstens auf ihn angewiesen. Das ist im Dienst ja nicht unwichtig. Die können nicht aus eigenen Kräften schöpfen, die müssen aus der Kraft Gottes schöpfen. Und von daher sind sie besonders geeignet. Gott hat eine Vorliebe, scheinbar Untaugliche mit besonderen Diensten zu beauftragen. Mose schreit übrigens auch bei seiner Berufung, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe? Ach, mein Herr, haben wir wieder dieses Ach, wehe, bloß nicht. Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Das sind so immer die Argumente. Und wenn das Wort des Herrn zu uns kommt und er uns in seine Bestimmung bringen will, ich garantiere dafür, jeder bringt seine Argumente vor, sagt, das geht nicht, das kann doch wohl nicht sein. Es ist keiner hier und sagt, hurra, endlich ist der Herr mal auf mich gekommen. Hab schon immer lange drauf gewartet, ja. Und jetzt ist es nur endlich gesehen, endlich hat das Gott mal kapiert, ja, wozu ich eigentlich da bin. Das gibt's nicht. An Gideon und David hat in der Familie auch keiner gedacht. Die waren die Jüngsten. Die waren von daher nicht prädestiniert. Selbst ein Samuel, ich sage mal, der Prophet Samuel, der große Samuel, hat dann, wo es darum ging, den König zu salben, hat er zunächst mal gedacht, na, das ist der Älteste, ist doch klar. Der steht so stattlich vor ihm, der sieht fast aus so wie Saul. Er hatte gleich das Bild von Saul gehabt, hat das gleich auf den Nachfolger noch mitgenommen. Es ist ein großer Mann, war größer als andere, war ja eben Saul. Und Gott sagt, nee, der ist es nicht, das ist der kleine David. Und der war gar nicht da. Israel ist das kleinste unter den Völkern. 5. Mose 7, Vers 7. Es ist berufen zu einer besonderen Sendung. Es ist Volk Gottes in einer besonderen Weise. Paulus schreibt, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. 1. Korinther 1, 26, 27. Und bei Gott hat immer die kleine Kraft große Verheißung. Sein Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgeschlossen und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Das ist die Begründung. Da werden Türen aufgeschlossen, die sonst niemand aufschließen kann. Und wer sie zuschließen will, kriegt sie nicht zu. Denn du hast eine kleine Kraft. Wir denken an die 5 Brote, die 2 Fische, die unter Danksagung Jesu ausgereicht werden und 5000 Menschen werden satt. Das Kleine, das Geringe. Was nichts ist, aber genommen wird und Gott hingehalten, Gott hingegeben wird, noch zerbrochen wird. Und es reicht, dass alle satt werden und 12 Körperbrocken übrig bleiben. Im Dienst für Gott hat das Alter überhaupt keine entscheidende Bedeutung. Ob ich 20 Jahre bin oder 40 Jahre oder 80 Jahre bin, das ist bei Gott völlig egal. Timotheus war noch sehr jung, wie Jeremia. Und der Apostel Johannes war sehr alt, nämlich über 90 Jahre, als er auf Patmos die Offenbarung empfing. Hat ihn Gott noch in Dienst genommen. Daniel war erst 14 Jahre alt, als Gott ihn in Dienst nahm. Und als er das Gesicht über die 70 Jahrwochen empfing, war er über 80 Jahre alt. Man muss sich das mal vorstellen. Man darf, wenn Gott redet und es ein Berufungsereignis gibt, man darf Gott seine Angst und sein Ungenügen sagen. Wie Jeremia hier, wie Mose auch. Man darf das sagen. Dafür ist immer Raum. Gott wird darauf auch eine Antwort geben. Aber eins macht Gott nicht. Er führt keine endlosen Diskussionen mit uns. Es ist immer noch das Heute gültig. Am Ende geht es um ganz schlichten Gehorsam und um Vertrauen und nichts anderes. Noch einmal, das Zurückschrecken bei Berufungen Gottes ist normal. Mit unseren natürlichen Fähigkeiten sind wir für den Dienst Gottes immer untauglich. Wir brauchen alle die Darreichung von oben her. Viertens, wie reagiert Gott auf die Abwehr seiner Berufenen? Das Argument des Alters lässt er also nicht gelten. Sage nicht, ich bin zu jung. Gott sieht nämlich hinter diesem Argument etwas ganz anderes. Nämlich, dass Jeremia Schwierigkeiten hat, sein Leben aus der Hand zu geben. In Gottes Hand. Er will selbst bestimmen, wie und wo es in seinem Leben lang gehen soll. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Und das ist bei jeder Berufung der eigentliche Kampf. Und dieser Kampf kann nicht mit Argumenten gelöst werden, sondern nur mit der Hingabe an den Herrn und mit einem Ja zu ihm. Da gibt es nichts anderes. Es geht um den schlichten Gehorsam. Du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Im Urtext steht übrigens zweimal das Wort alles. Geh zu allen, zu denen ich dich sende. Rede alles, was ich dir gebiete. Senden, gehen, tun, was Gott sagt, das sind die Schlüsselworte einer Berufung. Es geht immer um die vollständige Verfügungsbereitschaft. Und dann eben nicht nur dorthin gehen, wo man meint, dass man Gehör findet, sondern auch zu denen, die nicht hören wollen. Also bei Jeremia war ja der Erfolg seiner Rede fast null. Der hatte nur Schwierigkeiten und Probleme. Die wollten ihn gar nicht hören. Also nicht nur dorthin gehen, wo ich Gehör finde und denke, das ist dann Gottes Wille, das ist eine irrige Vorstellung. Er schickt auch dorthin, wo wir nicht gehört werden wollen. Und es muss auch sein Wort dort gesagt werden. Das ist ja das Problem des Jona, kennen wir alle. Jona, der im Nordreich Prophet war, ich weiß jetzt gar nicht, unter welchem König das war, aber er hat dort prophezeit, auch Gutes, dem Land ging es wirklich gut, nach dem Wort des Propheten Jona, das steht im Buch der Könige irgendwo, da gibt es also schon etwas. Das ist natürlich für einen Propheten immer schön, er kann weissagen und genau das trifft ein und es ist Gutes, er konnte Gutes verkündigen. Ja, dann sagt aber auf einmal Gott, jetzt gehst du mal nach Ninive, also zum Klassenfeind, und predige Gericht. Also gar nicht so was Schönes. Der geht genau in die entgegengesetzte Richtung, nämlich zum Hafen, will abhauen, weit nach Spanien. Also wenn es geht auch dorthin, wo ich kein Gehör finde, wobei er Ninive später dann Gehör findet, die tun sogar Buße. Gut, Jona ist eine andere Geschichte, ich will bloß sagen, wo ich dich hinsende, dorthin und nirgendwo anders. Und das ist manchmal anders, als man es denkt. Das Argument der Furcht ist nicht unbegründet bei Jeremia. Wer Gott gehorsam ist, der macht sich Feinde. Im Härtefall trachten sie mir nach dem Leben, wie bei Jeremia. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Und will dich retten, will dir helfen. Fürchte dich nicht. Das ist ein Wort, das steht genau 100 Mal in der Heiligen Schrift. Und das ist nicht nur ein schönes Wort, was gut klingt und ein bisschen ermutigen soll, sondern wenn Gott das spricht, aus dem Munde Gottes das kommt, fürchte dich nicht, dann geschieht es tatsächlich, dass die Furcht weicht. Das Beste in unserem Leben ist immer dies, dass Gott mit uns ist. Ob das immer alles so schön ist und alles klappt im Leben, das ist gar nicht entscheidend. Gott war mit Josef, als er nach Ägypten verkauft wurde als Sklave. Er war mit Josef im Hause Potiphars. Er war mit Josef 13 Jahre im Gefängnis. Das waren alles Geschichten, die rein äußerlich schlimme Geschichten waren, auch Lügengeschichten waren. Aber Gott war mit Josef. Und nun muss man mal überlegen, was ist denn jetzt besser? Dass Gott mit uns ist, oder dass alles bei uns im Leben schön verläuft. Das muss man überlegen. Da geht es selbst einem David auf der Flucht noch besser als einem Saul unter der Königskrone. Denn Gott war mit David. Das Argument, nicht predigen zu können, wird nicht mit Gegenargumenten beseitigt in unserer Geschichte, sondern mit einer Berührung durch Gott. Es heißt nämlich Vers 9, der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. So ganz ähnlich wie bei Jesaja, da ist es ein Engel mit glühender Kohle. Mose bekommt einem Aaron zur Seite, weil Moses Argument war, ich kann nicht reden, ich habe eine schwere Zunge. Sagt Gott, ich schicke dir den Aaron, der kann das für dich machen. Später sehen wir, dass Mose ganz wohl reden konnte, ja, also besser als Aaron. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber Gott kommt auch zu Hilfe. Er gibt auch etwas an die Hand bei der Berufung. Also er rüstet uns irgendwo auch aus. Und wie auch immer, der Herr handelt auch in ganz praktischer Weise. Berührung mit Gott, das ist auch etwas, was man nicht vergisst, geht ganz tief. Und es heißt ja hier auch, der Herr sprach, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Die muss sich Jeremia gar nicht ausdenken. Seine Predigtvorbereitung ist die, dass Gott ihm sagt, was er sagen soll. Gott gibt selber das Wort und er braucht es nur auszusprechen. Fünftens und das Letzte. Berufungen heißen nicht, alles läuft glatt. Jeremia musste in den 40 Jahren seines Dienstes viele Anfechtungen durchstehen. Die gingen tief. Er wollte sogar mehrfach seine Berufung hinschmeißen. Immer die Gerichtsbotschaften auszurichten, das war schwer. Außerdem hört keiner auf ihn. Im Gegenteil, man bedrängt ihn physisch, psychisch, ständig Widerstand. Und dann kriegt er noch eine Berufung auszureißen, einzureißen, zerstören, verderben. Das ist alles andere als schön. Und doch, Gott war mit ihm. Gott hat seine Hand über ihn gehalten. Als sein Volk in die Verbannung geführt wurde, war er ein freier Mann. Zu jeder Berufung, und das ist wichtig, dass ich noch zum Schluss sage, zu jeder Berufung gehört das Kreuz. Jede Berufung hat sein eigenes Kreuz, ihr eigenes Kreuz. Das kriegen wir nicht weg. Und es ist geradezu ein Echtheitszeichen. Und je länger man in seiner Berufung lebt, umso deutlicher tritt es hervor. Das Kreuz, es ist nicht unser Feind. Es ist die Grundlage der Vollmacht und des Segens Gottes. Jeremia ist in seiner Berufung und mit seinem Kreuz alles andere als eine gescheiterte Existenz. Er hat zwar persönlich viel durchgemacht, aber Gott war mit ihm. Er hat letztlich sich nicht im Seelischen verloren, sondern hat in der Dimension des Reiches Gottes gelebt und dort gedient. Und er hat nicht nur Gericht verkündigt, sondern auch das Heil Gottes bis zum Wiederkommen Jesu. Kann man nachlesen. Er hat wirklich Völker bewegt. Er war einer von den Großen auf Erden. Übrigens, sein Beitrag in der Bibel, 52 Kapitel, gehört zu den längsten, sowohl im Alten als auch dem Neuen Testament. Es gibt nur ein Buch der Bibel, was länger und größer ist, das sind die Psalmen. Aber als Botschaft Gottes ist das das längste Buch. Er war überaus fruchtbar. Und das ist das Entscheidende in unserem Leben, dass wir Frucht bringen. Frucht, die bleibt. Er war fruchtbar wie jeder, der seinen Platz einnimmt nach Gottes Willen. Amen.